Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt aus der Bibel für die Predigt kommt aus dem Lukas-Evangelium aus dem 3. Kapitel. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Lasst uns beten. Herr, gib uns deinen Geist, damit dein Wort unsere Ohren erreicht und unsere Herzen. Amen. Ihr Lieben, wir sind in der Adventszeit von vielen Gestalten umgeben. Jedes Jahr tauchen sie auf zur selben Zeit. Alle stehen sie für eine Botschaft, die sie uns im Advent mitgeben wollen. Der Nikolaus spielt auf dem Weihnachtsmarkt den netten Onkel von nebenan. Die Spendensammler mahnen zu einem Akt der Mitmenschlichkeit kurz vor dem Fest der Liebe. Viele kleine Engelchen flüstern süßlich vom Frieden in der Welt. Und der Schokoladenweihnachtsmann schmunzelt uns an und scheint zu sagen: Ich bin süß, ich bin lecker, also kauf mich, solange ich noch da bin. Weitere Gestalten können wir jetzt noch lange aufzählen und das Bild vervollständigen. Natürlich auch diese Hauptpersonen hier, die auf dem Weg nach Bethlehem sind. Na, richtig rum. Und dazu noch viele andere, die an die Krippe gestellt werden. Manche, die in der Bibel erwähnt werden. Manche, die sich Menschen ausgedacht haben und die dann immer irgendeinen bestimmten Gedanken transportieren sollen, die Botschaften bringen und viele davon ja auch sehr sinnvoll. Allerdings taucht eine Gestalt in der ganzen Vorweihnachtszeit eigentlich überhaupt nicht auf. Und das ist der Mann, an dem wir über diesen Sonntag nachdenken, das ist Johannes der Täufer. Er steht an keiner Krippe und in keinem Schaufenster. Nicht in der Fußgängerzone und auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Er gehört irgendwie nicht dazu. Und vielleicht passt er auch mit seiner Botschaft einfach nicht so in den normalen adventlichen Rahmen. Damit er auch an diesem Sonntag nicht einfach an uns vorbeihuscht, habe ich ihn euch im Bild mitgebracht. Das prägt sich, denke ich, besser ein. Dieses Bild ist leider nicht das größte, aber ich hoffe, ihr könnt es jedenfalls erahnen. Und wer möchte, kann ja nach dem Gottesdienst nochmal nach vorne kommen und gucken. Es handelt sich um vielleicht die bekannteste und berühmteste Darstellung des Täufers. Sie kommt aus einem größeren Gemälde, dem sogenannten Isenheimer Altar. Dort steht auf dem Altar eine große Bildtafel und den Mittelpunkt dieser großen Bildtafel nimmt der ein, der auch der Mittelpunkt unseres Lebens ist, Jesus Christus. Zu beiden Seiten sind da Gestalten angeordnet. Unser Bild zeigt eine dieser Gruppen. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt des großen Bildes. Wir sehen darauf einen düsteren Hintergrund. Wenn man ganz genau hinsehen kann, dann deuten sich da Berge an, aber auch nicht viel mehr. Viel ist da hinten in dem Schwarz und Braun nicht zu erkennen. Vor diesem Hintergrund steht ein Mann, ein sehr großer Mann. Er nimmt fast die ganze Fläche des Bildes ein. Barfüßig steht er da, mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Seine Kleidung ist dürftig und abgerissen. Sie verrät den Einzelgänger. Bart und Haar sind auch schon lange nicht mehr gestutzt. Über der einen Schulter trägt er halb lässig, halb elegant so etwas wie einen breiten Schal in leuchtendem Rot. Das ist die Märtyrerfarbe. Und damit zeigt uns der Maler, da steht ein Mensch, der für seine Überzeugungen, für seinen Glauben in den Tod geht. Also haltet euch bereit, der hat was zu sagen. In der Hand hält er ein Buch. Es ist aufgeschlagen. Was für ein Buch wird Johannes wohl in der Hand haben? Ein neues Testament kann es noch nicht sein. Es ist das Alte Testament, voll von Verheißungen und Warnungen. Nach einer langen Pause hat Gott wieder einen Propheten berufen, um die Menschen wachzurütteln. Dieser Prophet Johannes ist die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er soll seinem Herrn den Weg bereiten. Mit der anderen Hand zeigt er mit dem ausgestreckten langen Zeigefinger in die Mitte des Bildes, die wir jetzt nicht vor uns haben. Aber das strahlend weiße Lamm zu Füßen des Johannes bringt uns schon auf die Spur, wen wir da sehen würden. Es ist der Gekreuzigte, Jesus Christus, in seiner allerschwersten Stunde. Seinen Anblick wollte ich euch heute Morgen ersparen. Denn der passt zu dem düsteren Hintergrund. Der Todeskampf ist ihm nicht nur ins Gesicht, sondern auf den ganzen Körper geschrieben. Heute beschränken wir uns auf diesen Ausschnitt. Wenn ich etwas von Bildern und Bildsprache verstanden habe, dann das, dass die Bewegung, die in einem Bild festgehalten ist, die Hauptaussage trägt. Die Bewegung ist hier eindeutig. Alles an der Gestalt des Täufers ist dem Kreuz zugewandt. Er sieht nicht uns an, er sieht zum Kreuz. Und er zeigt darauf mit dem längsten Zeigefinger der Religionsgeschichte. Matthes, der Maler, oder Matthias Grünewald, wie er später genannt wird, hat uns diese Bewegung trotzdem nochmal unterstrichen. Vielleicht traut er der Kirche des Wortes nicht zu, sein Bild ohne Worte zu verstehen. Und so unterstreicht er das Wichtigste mit Worten. Über dem ausgestreckten Zeigefinger des Johannes befinden sich Buchstaben. Und da steht Illum oportet crescere me autem minui. Jener muss größer werden, ich aber muss abnehmen. Und wenn wir es jetzt sehen, der Bildausschnitt des Johannes neben dem Auferstehungskreuz in unserer Kirche, dann ist genau das passiert. Jener muss größer werden, ich aber muss abnehmen. Nicht ich bin der König, ich bereite dem König den Weg. Und über diesen ellenlangen Zeigefinger, da kommen auch wir ins Bild. Denn wir Christen sind genau solche Zeiger. Wir zeigen in unserem Leben und mit unserem Leben von uns weg auf den anderen, auf einen, der jetzt nicht zu sehen ist, auf Jesus Christus. Lasst uns nochmal genau hinsehen. Es ist der ausgestreckte und nicht der erhobene Zeigefinger. Zwar kann Johannes sehr deutlich werden, er ist kein Schokoladenweihnachtsmann, kein lieblicher Engel, ganz im Gegenteil, er ist ein harter, unbequemer, sperriger Kerl. Er, der Prophet Gottes, schlägt seinen Hörern gewaltig vor den Kopf. Schlangenbrut nennt er alle, die ihm zuhören. Also auch uns. Und er hat ja recht. Wenn wir uns nicht, angestoßen durch die Worte des Propheten und der ganzen Heiligen Schrift, sehr genau selbst ansehen und uns unserer Kleinheit und Schwäche bewusst werden und um Vergebung bitten, wenn wir uns nicht anstoßen lassen, dann gehören wir zur Schlange, dem altbösen Feind, dem, der Gott gegenübersteht. Der Prophet knallt uns das vor den Kopf. Aber er macht das nicht, um zu verdammen, um endgültig abzuschließen, sondern er macht dies im Vertrauen darauf, dass alle Menschen den Heiland Gottes sehen werden. Er ist für alle in den Tod gegangen. Er will alle zu sich holen, jeden Einzelnen, wenn er sich denn holen lässt. So gibt Johannes auch harte Weisungen. Aber er baut sich nicht vor den Zöllnern oder den Soldaten auf, die ihn fragen. Er wirft sich nicht in die Brust und sagt, na, euch will ich mal Folgendes sagen. Er bereitet nur den Weg. Er gibt Hinweise, verzichtet selber auf alle Ehrerbietung und zeigt auf den, der uns Menschen wirklich etwas zu sagen hat. Und so bleibt er im Gespräch mit diesen Leuten, die ihn fragen. Sie kommen und fragen, was sie denn machen sollen. Selbstständig zu entscheiden, traut sich da keiner. Die Frage ist, was soll ich denn tun, damit es Gott reicht? Johannes antwortet, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Und den Zöllnern fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und den Soldaten tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Er gibt ihnen Handlungsanweisungen, zwar recht allgemein, aber sehr einschneidend. Der Prophet reißt mit seinen Worten Wunden in die Felder der Gewohnheit, in denen wir uns doch so gut eingerichtet haben. Wenn ich frage, wann es denn reicht, dann werde ich den Willen Gottes wohl nie erfüllen, auch nicht punktuell. Das geschieht erst da, wo ich nicht mehr von mir ausgehe, sondern an den Mitmenschen denke. Wenn ich in der Geste des Johannes zu leben lerne, im anderen Christus meinen Bruder sehe. Und zwar deswegen werde ich mich dann um den anderen kümmern, weil der es braucht und nicht, weil ich dann ein besserer Mensch bin oder heute eine gute Tat getan habe. Johannes sagt den verachteten Zöllnern und den Soldaten nicht, steigt aus, was ihr da macht, das ist generell verkehrt. Nein, er würdigt auch ihre Berufe als durchaus wichtig und notwendig. Sie sollen sie ausführen, aber gerecht und ehrlich im Sinn Gottes. Also für den anderen und nicht gegen ihn. Zurück zum Finger des Johannes. Prägen wir uns diese Geste ein, dass wir sie nie, nie wieder vergessen. Und lasst uns vorsehen, denn Im Handumdrehen wird die ganze Aussage schief. Und das Leben der Verheißung verkommt zum Leistungsdruck. Denn in dieser Geste des Johannes liegt ein zweites. Wenn ich von mir wegzeige, dann heißt das auch abzugeben. Aus dem ständigen Ich muss, ich muss, ich muss wird ein Er macht. Aus ruheloser Hektik wird Gelassenheit. Aus den Sätzen Ich habe ja keine Zeit, man muss schließlich vorankommen im Leben, man muss doch aufsteigen, wird Er sorgt für mich. Wenn wir diese befreiende Gelassenheit erfahren, die in dieser Geste liegt, dann hat uns ein großes Stück Evangelium getroffen. Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.